wir sind groß geworden mit Social Media auf der emotionalen Seite. Wir haben uns so ein Dashboard gebaut von roundabout 15 Zahlen, die wir uns fast tagtäglich anschauen. Die Datenqualität, also das ist das A und O, dass Digitalisierung unerlässlich ist, ist, glaube ich, jetzt nicht nur im E-Commerce angekommen, denke auch schon eine Zeit lang, sondern auch im Reitsport. Das bedingt ja nicht, dass weniger Emotionalität drinnen ist. Und es darf jetzt keine Blackbox sein. Jede einzelne Person im Unternehmen weiß dann auch, was sie zum Erfolg beigetragen hat.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zum Podcast Marketing Meets Technology, Spoker Horse Edition. Und ich habe heute hier den Rasso Reng von Ridersteel. Bei Ridersteel bist du verantwortlich für Performance, Data, KI und Automation. Und deswegen sprechen wir heute auch über das Thema Daten versus Bauchgefühl. Du erzählst uns so ein bisschen, wie macht ihr denn eine datengetriebene Steuerung eigentlich in eurer oder auf eurer Shopping-Plattform? Und wie funktioniert das gerade, weil ja die Reitsportbranche sehr emotional geprägt ist? Und Rasso, vielleicht magst du erstmal ganz kurz so ein bisschen was nochmal über dich und über deine Rolle bei Ridersteel erzählen, zum Einstieg.
Gerne, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich. Sehr spannendes Thema heute. Ich selbst habe an der TU München Wirtschaftsinformatik studiert, bin danach in Software-Startup. Und nach 2 Jahren dann in die Firma von meinem Bruder gegangen, der Ridersteel gegründet hat mit einem Geschäftspartner. Und habe dort dann nach einer Zeit das Marketing erstmal übernommen. Und später hat sich das dann immer mehr dahin entwickelt, dass ich mich in die Richtung Data und Automation entwickelt habe. Und mit der Zeit jetzt natürlich auch die ganzen KI-Themen mit aufnehmen.
Ich würde sagen, auch genau die richtige Richtung. Daten und KI ist so ein high-end wichtiges Thema jetzt geworden. Deswegen sprechen wir doch heute. Und ich glaube, du hast mir im Vorfeld gesagt, dein Motto, die spannendsten Ideen entstehen dort, wo Daten auf Gefühl treffen. Und das hört sich für mich wirklich interessant an. Und da bin ich schon sehr gespannt. Wir sprechen erstmal so ein bisschen über den Status quo bei Ridersteel, wie ihr denn da mit Daten umgeht. Vielleicht magst du mir erstmal kurz so sagen, wenn du jetzt vergleichst heute und vor 3 Jahren, wie datengetrieben ist Ridersteel mittlerweile im Vergleich?
Gerne. Ja, also es hat sich enorm viel getan. Wahrscheinlich müsste man sogar ein bisschen weiter ausholen. Ich meine, wir sind groß geworden mit Social Media, auf der emotionalen Seite natürlich bei den Reitern. Hat sich dann auch sehr gut entwickelt alles. Wenn man jetzt auf die letzten Jahre zurückschaut, ich habe vor 4 Jahren CRM-Coaching gemacht, wo es um das Thema Daten ging, CRM, was ja auch sehr viel datenbasiert ist. Wir haben dann im Unternehmen ein Scale-Up-Programm durchlaufen, wo wir nochmal die Strategie schärfen und was natürlich auch sehr datenbasiert ist. Und insofern hat sich das extrem geändert dazu, dass man am Anfang hatte man immer gesagt, ja, Umsatz, Bestellungen etc. Und hat man natürlich diese ganzen Datenpunkte nochmal ein bisschen runtergeclustert. Und so ist es dann halt gekommen, dass man also kulturell ganz anders aufgestellt sind, was die Wahrnehmung von Daten angeht.
Mhm. Wie muss ich mir so ein Scale-Up-Programm vorstellen? Also wie läuft das ab? Wie habt ihr das gemacht?
Wir hatten damals tatsächlich einen Coach und werden auch immer noch begleitet. Geht erstmal natürlich darum, dass man sagt, das ist meistens an so Unternehmen gerichtet, die lange Zeit gut gewachsen sind, die dann aber irgendwo mal ein bisschen festhängen im Wachstum und dann den nächsten Skalierungsschritt machen wollen, deswegen ja auch Scale-Up. Und dann geht es nochmal darum, zu schauen, was ist so die Vision, was ist die Mission, wer sind die Kunden, was sind so die definierenden Ziele eines Unternehmens und die USPs, das alles nochmal rauszukristallisieren. Und das ist dann viel Arbeit im Unternehmen, auch gerade im Führungskreis. Und das haben wir aber gemacht derzeit und machen das immer noch. Und so haben wir heute einen guten Stand, wo wir sagen, wir können uns alle in die Augen schauen, wir haben eine gemeinsame Richtung als Unternehmen und wir haben Daten, auf die wir auch täglich schauen und die uns, ja, sagen wir mal, auch ein bisschen eine gewisse Metrik geben.
Aber das ist dann eigentlich schon so eine gewisse Challenge, oder? Wenn du sagst so Vision, Mission, wo sind unsere USPs, wo wollen wir hin? Und das in Verbindung zu bringen mit Daten. Also welche Daten erhebe ich? Wo bekomme ich die her? Wie bekomme ich auch die richtigen Daten? Und wie bringe ich die eben in Verbindung zu, okay, wir gehen auch in Richtung unsere Mission, Vision. Also das finde ich ganz, ganz toll, wenn ihr das zusammengebracht habt.
Ja, also muss man sagen, war eine große Leistung, finde ich, auch von unserem Team. Das kann man schon so sagen. Und ich glaube, das bringt uns aber extrem voran. Mhm.
Welche Rolle spielen dann so datengetriebene Entscheidungen in eurem Unternehmen heute?
Extrem große Rolle. Also wir haben unsere Dashboards, die wir jeden Tag anschauen. Es ist, glaube ich, bei fast jeder Person im Unternehmen schon eine intrinsische Motivation da, in der Früh sich die Daten anzuschauen, sei es Bestellungen, sei es Newsletter-Öffnungsraten, sei es in der Logistik, die Liefertreue oder ein NPS. Und ja, am Anfang ist es ja so, wenn man anfängt mit Daten, dann kommt immer erst diese Angst, werde ich jetzt kontrolliert? Mhm. Und das entwickelt sich dann, man macht es ja aus einem Grund, damit wir als Unternehmen Erfolg haben. Und dann muss man natürlich sagen, man muss sich dann auch Ziele setzen mit diesen Daten. Und auch das erstmal setzt Mitarbeiter gefühlt unter Druck. Aber wenn man das dann kulturell gut aufsetzt, dann schafft man es schon, dass die Leute dann plötzlich motiviert werden. Sie wissen, okay, das sind meine 3 Zahlen, die im Alltag voranzutreiben, das bringt dem Unternehmen was. Also jede einzelne Person im Unternehmen weiß dann auch, was sie zum Erfolg beigetragen hat.
Ja, tatsächlich ist es so, das ist eine ganz wichtige Sache, eine ganz wichtige Routine eigentlich, jeden Tag seine Zahlen einmal kurz anzugucken. Das klingt so selbstverständlich, aber es ist es überhaupt nicht. Und es ist ja auch wirklich so, wenn du das tust, bekommst du ja, oder wenn du dich näher mit Zahlen beschäftigst, bekommt man ja interessanterweise ein Gefühl für die Daten. Ich meine, am Anfang, wenn man sich jetzt fremde Daten anschaut, sage ich mal, dann weißt du ja erstmal gar nicht so, okay, jetzt sehe ich zwar eine Zahl, aber ich kann nicht wirklich beurteilen, ist es gut, ist es schlecht, hat sich irgendwas grob verändert oder sonst irgendwas. Wenn du mehr mit den Daten und Zahlen arbeitest, kriegst du ja wirklich so dieses Gefühl, oh, da stimmt irgendwas nicht so ganz. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es toll, dass ihr da jeden Tag so reingeht. Aber wenn du jetzt sagst, diese Daten und Zahlen sind wichtig, damit haben die Mitarbeiter auch gelernt zu arbeiten, wie wichtig ist dann das Bauchgefühl im Vergleich?
Ist wichtig, also es ist Bauchgefühl, aber auch der Kontext, ne? Also es gibt ja viele Einflussfaktoren, die man mit Daten erstens nicht hervorsehen kann und die man dann vielleicht nicht einordnen kann. Also auch gerade in Bereichen von Social Media ändern sich die Dinge ja auch sehr, sehr schnell. Und da muss man auch aus dem Bauch mal die richtige Entscheidung treffen. Ja. Da hilft dann die Erfahrung und das Gefühl dafür, das dann zu machen. Und wenn man dann aber noch Daten hat, mit denen man dann sagen kann, entweder auf Grundlage der Daten mache ich das oder nicht, oder ich kann zumindest danach sagen, ja, wie war denn die Entscheidung im Nachhinein? Das ist enorm hilfreich.
Das hast du vorhin schon gesagt, ihr schaut da euch eben die Zahlen und Daten an jeden Tag. Was für KPIs sind denn da für euch wichtig? Oder welche Zahlen schaut ihr euch denn im Konkreten an?
Wir haben uns so ein Dashboard gebaut von roundabout 15 Zahlen, die wir uns fast tagtäglich anschauen. Also gerade jetzt auch in der Peak Season sind jetzt da, glaube ich, für einen E-Commercer nicht ganz so überraschend. Solche Sachen wie der Umsatz, wie die Bestellungen, wie die Warenkorbgröße, die Marge, Deckungsbeitrag, aber auch Newsletterzahlen, wie viele aktive Newsletter-Abonnenten haben wir, Liefertermintreue oder Kunden-NPS.
Und schauen sich alle Mitarbeiter dann alle diese Zahlen an oder schaut sich jeder so seine eigenen Zahlen an und wie bringt die denn zusammen?
Wir haben schon das ein bisschen differenziert. Also einerseits natürlich, jeder Mitarbeiter schaut sich schon die Zahlen an, für die er verantwortlich ist oder an denen er mitarbeitet. Auf dieser Ebene, die ich gerade genannt habe, ist es dann so, dass wir uns die meistens in einem Führungskreis oder da jetzt gerade Marketing-Sales-Team tagtäglich nochmal anschauen. Und dann haben wir eigentlich immer ein Weekly mit dem ganzen Team, wo eigentlich auch jede Abteilung ihre Zahlen auch vorstellt. Und so schauen wir, dass wir halt im Unternehmen eine große Transparenz haben über die Zahlen und jeder auch ein Gefühl dafür bekommt, wo wir stehen.
Spannend. Jetzt hast du schon mehrmals den NPS genannt, für alle, die es nicht wissen. Das ist der Net Promoter Score, oder?
Genau.
sprich, die Kundenzufriedenheit, wie messt ihr die denn und wie geht ihr damit um? Das finde ich ganz, ganz spannend.
Ja, also wir messen die tagtäglich im Kundenservice. Also das ist das Erste, wenn man den direkten Kontakt mit dem Kunden hat, der Kunde hat ein Problem und man möchte das Problem lösen, dann kriegt er natürlich danach eine Umfrage Richtung NPS. Mhm. Das sind ja dann 1 bis 10 und dann gibt es ja die Promotoren, die dann mit 9 und 10 stimmen. Und wenn man möglichst an die 100 kommt, den Wert 100, dann läuft das ganz gut. Also das ist wirklich so, dass wir das auch nutzen und sofort dann merken, wenn das runtergeht, stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und dann gibt es natürlich immer mal wieder so, dass wir es auch auf der Webseite machen zu bestimmten Themen. Wenn wir das Gefühl haben, tatsächlich auch wieder das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, wie können wir das dann mit irgendwelchen Daten untermauern?
Mhm. Das ist total spannend, weil das ist ja eigentlich das, was am Ende mit Daten und Zahlen wirklich zählt, ist ja, was du draus machst. Weil ich kenne es selbst von aus meiner Vergangenheit, die jetzt im Business-Kontext doch auch schon ein bisschen länger ist. wir haben teilweise auch, als ich in den großen Unternehmen war, ganz, ganz viele riesige Reportings gehabt. Immer wieder haben wir ganz viele Kennzahlen getrackt und reported. Und es war nicht selten so, dass tatsächlich, also nichts mit den Zahlen gemacht wurde. Die mhm. wurden dann angeschaut und dann, okay, na gut. Aber eigentlich geht es doch darum zu wissen, was sind meine wirklich wichtigen, überlebenswichtigen KPIs, ich sage jetzt mal North Star Metriken, ja. Und darauf basierend auch abzuleiten, was muss ich denn überhaupt ändern oder was muss ich machen, damit es dann besser wird oder wie macht ihr das?
Ja, es ist schon wichtig, dass wir diese Nordstar-Metriken haben und diese Kennzahlen, die habe ich auch schon vorhin so genannt. Also ich meine, klar, auf der einen Seite hat man Kosten, die muss man erstmal decken jeden Monat. Dann gibt es aber natürlich viel kleinere Zahlen noch, genau, sei es bis zur Klickrate vom Newsletter etc. Und ich bin ja bei uns so ein bisschen der Datenmanager und treibe das auch so ein bisschen an. Ich habe Power BI Boards aufgebaut und tatsächlich auch da werden wahrscheinlich 30-40% genutzt von dem, was ich aufgebaut habe. Manchmal will ich es einfach aufbauen, weil ich es wissen will und ja. weil ich Spaß dran habe, das aufzubauen und dann schicke ich es mal rum, aber jetzt mal vielleicht auch ohne erste Interpretation und guck mal, kommt da was zurück, interessiert es jemanden? Das sagt jemand, ah cool, dass wir die Zahl haben, ne? passiert manchmal kommt auch nichts zurück und dann versiegt es wieder. Also es passt eigentlich genau zu dem Punkt. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, wir haben das dann im Team definiert. Was sind die wichtigsten Zahlen? Haben da auch Abstimmungen gemacht und teilweise werden ja auch Zahlen unterschiedlich interpretiert. Mhm. Was ist ein Deckungsbeitrag? Kann man jetzt im E-Commerce auf viele verschiedene Arten und Weisen dann berechnen oder welche Stufe, dass man auch da das gleiche Verständnis hat. Das ist wichtig. Mhm.
Jetzt gibt es ja sogenannte Vanity Metrics oder auch Actionable KPIs. Vanity Metrics, kurz um das einmal so ein bisschen zu erklären, sind dann eher Kennzahlen, die sind nett zu wissen, aber am Ende sagen sie so semi was aus. Also im SEO würde ich sagen, zum Beispiel der Sichtbarkeitsindex ist eine Vanity Metrics, weil klar, es ist schön für mich, also gerade im operativen Handeln, ist es gut für mich zu wissen, okay, wie entwickelt sich quasi meine SEO-Sichtbarkeit, wo ich eben sehen kann, ranke ich jetzt gut oder mittel oder eher schlecht für viel gefragte Keywords. Aber am Ende fürs Unternehmen bringt sie nicht wirklich was, weil ob ich jetzt eine hohe Sichtbarkeit habe oder eine geringe, ist eigentlich fast wurscht, wenn ich halt keinen Umsatz habe sozusagen. Deswegen würde ich jetzt Umsatz wieder als actionable Metrics bezeichnen sozusagen. Was ist da bei euch, wo du sagst so, das ist eher eine Vanity Metrics und was ist, sind die, also du hast jetzt auch schon ein paar Mal genannt, so Umsatz und so, ist klar. Aber wo würdest du da so eine Abgrenzung machen und ja, wie arbeitet ihr damit?
Ja, ist spannend, weil wir haben auch immer das Thema Branding und wie misst man Branding? Mhm. Und das ist ja auch so ein ganz schwieriges Thema, dann kommt man natürlich zum Beispiel zu Instagram oder auch zu Influencern, die eine gewisse Reichweite haben oder wo man Impressionen hat. Und ihr wisst es ja selber, wenn man heute sich irgendwelche Impressionen auf TikTok etc. anschaut, ne, in der einen Woche hat man dann irgendwie ein virales Video, dann kommt man an die Millionen Impressionen und die andere Woche sind alle nahe an der Depression, weil man irgendwie vielleicht 20.000 Impressionen hat. Also wir versuchen das dann schon auch in den Kontext zu stellen. Generell gehen wir damit so um, dass wir natürlich am Ende diese wichtigen actionable Zahlen haben, ja, und die gliedern wir dann auf. Also wie kommen Bestellungen zusammen durch Benutzer und Conversion Rate? Und so kann man das immer weiter aufgliedern, typischerweise nach so einem Funnel-Modell. Und dann kommen solche Zahlen natürlich vor. Also wir haben auch Social-Media-Meetings zum Beispiel, wo wir jede Woche uns anschauen, wie viele Impressionen haben wir bekommen und wie viele Story-Views etc. Das ist auch ganz wichtig, weil auch das Team dann die Daten sich anschaut, die versteht und dann auch immer mehr ein Gefühl dafür bekommt, was funktioniert und was nicht. Mhm. Wenn man das dann dokumentiert, dann kann man auch ein bisschen ein Muster rauserkennen. Und das ist dann schon hilfreich.
Ist hilfreich, um die operativen Maßnahmen tatsächlich besser auszusteuern und zu wissen, was kommt an bei der Zielgruppe, was nicht. Und was bringt vielleicht am Ende dann eben Umsatz oder war einfach nur vielleicht nett zum Anschauen, oder?
Genau.
Ja, okay. Spannend. Würdest du oder kannst du uns sagen, was sind deiner Meinung nach, was ist die Grundvoraussetzung für eine gute Datenarbeit? Hast du da einen Vorschlag?
Ja, definitiv. Also das ist ja auch so mein tagtägliches Leidensthema, sage ich mal, die Datenqualität. Also das ist das A und O. Wir haben ja auch das Thema Tracking schon gehabt. Wenn das Tracking nicht stimmt in Google Analytics, schwierig, wie vergleichst du dann Zahlen? Wie kannst du dann erkennen, ob du auf dem richtigen Weg bist?
War eine harte Nuss bei euch.
Richtig, ja. Timon hat es im letzten Podcast auch so schön gesagt, der Cookie-Banner, das ist auch ein Schmerzensthema für den ganzen E-Commerce, also nicht nur für den E-Commerce, für den ganzen Online-Portale, denke ich.
Für alle, ja.
Und da so das richtige Gefühl dafür zu bekommen, wo sind die richtigen Daten, dann auch zu wissen, stimmen die oder nicht, das ist schon die größte Herausforderung. Ja. So, das ist also die Datenqualität und dann aber auch natürlich das, was wir vorhin schon angesprochen haben, wie werden die Zahlen definiert. Ja, da muss auch manchmal ein Satz dahinter stehen, wie sowas berechnet wird, dass er ein gemeinsames Verständnis dafür hat.
Mhm. Das sehen wir zum Beispiel gerade im SEO, es wird einfach immer schwieriger. Gerade auch mit den AI-Systemen, die den Traffic liefern und dann haben ganz viele kein Referrer hinten dran dann. Wir sehen das tatsächlich, dass dann auch sehr viel von dem SEO-Traffic, zum Beispiel dem Direct-Traffic, wenn du jetzt Analytics dir anschaust, zugeordnet wird. Und da lohnt sich tatsächlich, vielleicht noch bevor man an die Darstellung und an die Visualisierung von irgendwelchen Reportings rangeht, einmal zu gucken, ob die Daten wirklich auch stimmen. Wirklich ans Tracking ranzugehen und zu schauen, dass meine KPIs auch die richtigen sind und auch die richtigen Sachen wirklich auch aussagen. Also ich glaube, da muss man sich drauf verlassen können. Und das ist, glaube ich, wichtig zu prüfen einmal.
Ja, also das ist auch wichtig nochmal dazu sagen. Also das ist wirklich eine kulturelle Sache in einem Unternehmen. Wenn es dann einen Datenmanager gibt und der hat dann die Daten schön und gut und kann damit umgehen. Aber die Leute, die Daten beisteuern oder die auch eine Sicht auf die Daten haben, Beispiel jetzt hat bei uns, wir haben Power BI Boards und da kommen dann die DHL-Kosten rein und die Logistikkosten, aber ich habe die Daten aus der Datenbank und ich muss mich da auf eine gewisse Weise dann auch darauf verlassen, dass die stimmen oder mich mit den Abteilungen nochmal abstimmen, wie kommen diese Daten zusammen. Das ist dann extrem wichtig.
Ja. Jetzt ein ganz kurzer Exkurs. Du hast genannt gerade Power BI. Mit welchen Tools arbeitest du sonst noch so?
Oh, die Liste ist lang.
Oder am liebsten, mit welchen Tools arbeitest du am liebsten?
Also Power BI mag ich sehr gerne. Aber ansonsten auch jeden Tag natürlich mit Google Analytics, mit unserem CRM-Tool, Search Console. Ich schaue in Sistrix rein. Also ich bin da so eine Datenkrake.
Sehr gut, das ist ja auch wichtig.
Genau, aber natürlich auch unser Shop-System. Und versucht da so viel wie möglich aufzusaugen. Ja, also die Liste ist lang. Dann natürlich die Ads-Kanäle, Google Ads, Meta Ads reinzuschauen. Mhm. Wie sind da die Werte? Das dann auch wieder zu überführen in eigene Reporting-Sachen. Das ist schon extrem wichtig. Ich bin da teilweise dann in der Früh mal eine Stunde dran, einfach nur Daten zu analysieren, mir anzuschauen. Wie lief das überhaupt?
Mhm. Wenn, also gerade jetzt im Reitsport gibt es ja auch so Themen wie das Wetter wird schlechter oder ist ja auch total saisonabhängig, ja, also Winter, Sommer, Frühling. Also, wie geht ihr damit um, mit diesen Verzerrungen in Anführungsstrichen?
Ja, das ist eine große Herausforderung, also das merkt man schon, also das Wetter spielt ja manchmal wirklich ein bisschen verrückt. Wir haben ja sehr viele saisonale Produkte und da gab es dann schon die Jahre, wo dann der Winter erst im Januar kam und eigentlich hat jeder schon mit Sales angefangen, ja? Obwohl das dann margenträchtige Produkte für uns wären. Also von dem her, da muss man auch reaktiv sein, da muss man nah dran sein und muss man sich dann auch anschauen, wie sind die Lagerbestände und tatsächlich dann drauf reagieren. Da kommt auch dann wieder das Bauchgefühl dazu oder auch die Marktkenntnis, ja, die Gespräche mit den Partnern, um dann entsprechend handeln zu können.
Jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema, glaube ich, Automatisierung. Ich glaube, bei Ridersteel, du hast da ja schon einiges automatisiert oder ihr habt schon einiges automatisiert. Vielleicht magst du mal so erzählen, was das für Prozesse vielleicht auch schon sind oder Themen, die ihr automatisiert habt und wie ihr denn das macht.
Ja, gerne. Also ich würde sagen, angefangen hat es sehr früh, als unser ITler die eine automatisierte Makroliste für den Produktupload gemacht hat. Dadurch hatten wir damals die Möglichkeit, und das war roundabout 2015, 16, sehr viele Produkte gleichzeitig in den Shop zu laden. Also damit hat man auch einen Wettbewerbsvorteil gehabt. Und wir suchen natürlich immer danach, wie können wir sowas machen. Das ist natürlich immer komplexer mit mehr Systemen, die zusammenarbeiten, mit den APIs, mit den IT-Ressourcen. Und ist herausfordernd, ist aber natürlich jetzt eine spannende Zeit, weil jetzt halt kommt immer mehr die Möglichkeit, dass man das schnell macht, auch mit Hilfe von KI oder Automatisierungstool. Ne, früher Zapier, jetzt Make, N8N. Das ist schon ganz spannend. Und mein Klassiker sind natürlich die Automatisierung von den E-Mail-Newslettern oder von den, sagen wir mal, Flows nennen wir es. Winback-Kampagnen, Geburtstagskampagnen etc. Ich glaube, das sind die Klassiker im E-Commerce. Aber dann geht es jetzt halt auch weiter dahin in den Arbeitsprozessen bei uns. Jetzt haben wir vor kurzem zu Google Workspace gewechselt und das ist für uns jetzt halt gerade eine neue Welt, muss ich sagen. Jetzt wurden Google Flows zum Beispiel eingeführt. Mhm. Mache ich nächste Woche auch bei uns im Unternehmen so ein Lunch and Learn, wo ich das mal vorstelle, wo man sagt, hey, ich kann einfach Rechnungen, die per Mail kommen, automatisch ablegen. So, dann kommt die Buchhaltung nicht mehr und sagt, hey, ich habe hier einen Opus für dich. Also das ist super.
Darf ich auch kommen?
Ja, gerne.
Cool. Ja, spannend. Ja, Make, N8N und so, das sind ja auch alles tatsächlich Tools, mit denen jetzt natürlich viele Leute arbeiten, ja, weil es auch extrem arbeitserleichternd ist und effizient. Aber da gibt es natürlich auch eine Voraussetzung, die ganz, ganz wichtig ist für den Erfolg, wenn man zum Thema Automatisierung kommt. Man muss selber den Prozess schon mal im Voraus kennen, manuell. Man muss wissen, was funktioniert, was nicht. Also ich glaube, das ist, oder da spreche ich dir wahrscheinlich.
Richtig, ja, richtig. Also ich bin jetzt halt vor allem meistens bei den Automatisierungen dran, irgendwelche Marketing-Automatisierungen zu bauen, weil das halt mein Fachgebiet war die letzten Jahre. Momentan beschäftigen wir uns auch damit, dass die Leute natürlich dann ihre Prozesse mal aufschreiben und sagen, hey, das ist wirklich arbeitsintensiv. Um dann auch zu überlegen, gibt es da einen Standardprozess, den wir mit einer Automatisierung abbilden können. Das sind jetzt die nächsten Schritte fürs nächste Jahr, wo wir da stärker rangehen wollen, weil wir jetzt natürlich die Bordmittel haben mit Google Workspace vor allem. Mhm. Also ich hatte angefangen mit Make, aber teilweise kommt das jetzt alles ja schon in Google Workspace automatisch rein. Mhm. Und ja, also es ist super, super spannend und ich glaube für jedes Unternehmen wichtig, jemanden zu haben, der sich gerne damit beschäftigt.
Ja. Es muss ja noch nicht mal immer so der ganze riesige Prozess sein, glaube ich, sondern es macht ja sogar Sinn, kann ich einfach einen kleinen Teilprozess vielleicht mal automatisieren. Das hilft ja auch schon, wenn man jetzt nicht den sich da das Riesending da bauen will.
Absolut,
ja. Ja. Nutzt ihr denn so, oder welche spezifischen Datenpunkte nutzt ihr, also, oder Datenquellen nutzt ihr dann vielleicht auch nochmal dafür? Gibt es da irgendwas, was ihr wie anbindet und so weiter?
Ja, für die Automatisierungen, klar, also in den Newsletter-Tools sind es dann gerade die Events, die auf der Seite stattfinden, ja, Kundenbesuche, Warenkorb, Wishlist-Aktivität, ja, auch Payment-Aktivität, wenn da Payment abgebrochen wird, etc. Mhm. Das sind so die wichtigsten Punkte auf Marketingseite.
Und wenn du jetzt, sag ich mal, einen tollen Prozess gebaut hast, der automatisiert ist, hast du da auch Bedenken manchmal oder Angst vor, ich sag jetzt mal, Kontrollverlust? Oder ist es so, dass ein Prozess bis zu einem gewissen Punkt automatisiert läuft und du aber dann nochmal auf ja, ich will klicken musst sozusagen? Oder?
Ja, definitiv ist es so, dass irgendwo die menschliche Kontrolle, finde ich, noch sehr wichtig ist. Einerseits ändern sich die Sachen auch schnell, da muss man immer drüber schauen. Und andererseits, wie gesagt, die Daten müssen ja auch immer in den Kontext sein oder auch wenn man die automatisierten Prozesse hat, dann muss man sich Gedanken drüber machen, funktioniert das und es darf jetzt keine Blackbox sein. Mhm.
Gab es denn auch schon mal, wenn du so zurückdenkst, gab es schon mal etwas, wo du sagst, da haben euch Daten wirklich komplett in die Irre geführt und da war es gut, auch dass ihr dann nochmal wirklich mit dem Menschenverstand draufgeschaut habt oder auch auf euer Bauchgefühl gehört habt?
Ja, gibt es schon einige Beispiele. Also jetzt aus der Pferdebranche mal gesprochen, wir hatten sehr, sehr schöne Schabracken. Wir wussten auch von den Verkäufen mit anderen Herstellern, dass diese Art von Schabracken sehr gut funktioniert. Wir hatten dann mit der Eigenmarke eine Weiterentwicklung von diesen Schabracken gemacht und waren da Feuer und Flamme, haben ordentlich bestellt, haben die dann fotografiert, online gestellt und die gingen nicht. Also haben wir gedacht, ja okay, Flop-Produkt, haben wir wohl nicht den Markt getroffen. So, das Problem war, wir sind reine Online-Händler. Und wir hatten dann aber zwischenzeitlich mal so einen Showroom und dann kamen die Leute und die Leute, das Erste, wo sie drauf geschaut haben, war diese Schabracke und haben gesagt, wow, und die fühlt sich so toll an, etc. Und wollten die gleich mitnehmen. Also von dem her, die reinen Verkaufszahlen hier waren jetzt gar nicht aussagefähig für die Qualität vom Produkt.
Mhm. Okay, und dann habt ihr quasi anhand der Offline-Feedback sozusagen, habt ihr nochmal euer Bauchgefühl von am Anfang verstärkt bekommen, dass das eigentlich schon ein geiles Produkt ist.
Ja.
Und euch ist dann auch gefallen so, okay, das haben wir halt einfach leider anscheinend nicht gut genug dargestellt sozusagen, oder?
Richtig, ja. Also es kann auch sein, dass manche Produkte einfach vielleicht keine guten Online-Produkte sind. Mhm. Aber ja, also da haben wir dann ja auch im Nachgang gemacht, dass man das noch ein bisschen mehr darstellt mit Videos, mit Influencern zum Beispiel, dass man das nochmal ein bisschen darstellt oder auch eben mit einer besseren Textbeschreibung nochmal die Haptik beschreibt.
Und hat es dann im zweiten Schritt, wo ihr dann nochmal was angepasst habt oder es nochmal besser dargestellt habt, hat es funktioniert besser oder?
Bedingt, also wie gesagt, es war dann doch eher ein besseres Offline-Produkt.
Okay.
Also offline wäre das, glaube ich, sicherlich besser gelaufen. Mhm. Und irgendwann muss man dann zum Beispiel auch mal in den Abverkauf gehen. Aber ja, das war so ein Fall.
Und wenn du jetzt einen Fall hast, wo du die Daten, also ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, ich kenne das auch von unserer Arbeit, die Daten sagen dir etwas, aber eigentlich hast du einfach dieses Bauchgefühl, das dir sagt, nein, das muss anders sein. Und dann hast du dir das vielleicht nochmal genauer angeschaut und dann hast du gemerkt, so hey, das war richtig, auf mein Bauchgefühl zu hören. Also gab es das schon mal und wann gewinnt dann das Bauchgefühl gegen die Daten?
Ja, ich glaube, es ist dann wichtig, wenn man so ein Bauchgefühl hat, dass man es dann ausspricht, ja, dass man es auch diskutiert. Man merkt dann auch oft, vielleicht teilen die anderen das Bauchgefühl. Von dem her ist das schon ganz gut und wie gesagt, auch der E-Commerce ist sehr schnelllebig. Dann ist es wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören, wenn man jetzt halt sagt, man schaut sich die Wetterprognose an und dann hat man so ein Gefühl schon, okay, jetzt ist zwar der Monat, wo eigentlich Fliegenartikel gut gehen, aber vielleicht muss ich irgendwelche anderen Produkte dann spielen. Dann ist das meistens ja auch ganz valide.
Mhm, ja. Jetzt habt ihr ja doch auch eine recht große Community, sag ich mal. Inwiefern fließen denn in eure Daten denn qualitative Community-Infos mit ein?
Sehr viel. Also auf jeden Fall, wir schreiben uns auf die Fahne, dass wir eine Community-Marke sind und eine Community-Brand. Und das kriegen wir auch immer wieder gespiegelt von Kunden, von Partnern, von unseren Mitgliedern. Und deswegen ist das auch wichtig. Wir nehmen die sehr viel mit. Also in der Produktentwicklung zum Beispiel machen wir sehr viele Umfragen auf Instagram. Wenn wir irgendwelche Muster haben, lassen die mitentscheiden, welche Farben sollen die Kollektion kommen oder die nächste Saison. Soll das Produkt überhaupt erstellt werden oder nicht? Auch zu gewissen Marketingaktionen, zu Gewinnspielen, was wollen die Leute gewinnen? Ist es auch wichtig, da das Feedback zu bekommen. Wir haben auch eine Stallbotschafter-Community. Das ist auch, glaube ich, einmalig im Reitsport. Das betreiben wir jetzt auch schon seit fast 10 Jahren. Und das sind so richtige Fans, Rider-Steel-Fans. Mit denen machen wir dann auch so Challenges etc. Und da haben wir auch eine WhatsApp-Community. Und das sind mit teilweise die besten Mitarbeiter, weil wenn irgendwas auf der Seite nicht funktioniert oder ein Produkt ausverkauft ist, dann kriegen wir das sofort zurückgespiegelt. Und da hätten wir jetzt halt keine Daten, die uns sofort irgendwie einen Ping geben, sondern das ist halt Live-Report.
Mhm. Toll. Also ich finde das auch, das ist unwahrscheinlich wertvoll, wenn man tatsächlich seine Kunden in Anführungsstrichen nutzt, um Produkte zu entwickeln, um zu entscheiden, wie das Produkt ausschauen soll oder ob es überhaupt gemacht werden soll. Also das finde ich ganz, ganz toll. Habt ihr da den Eindruck, wenn ihr das macht, dass dann die Produkte auch erfolgreicher sind, als wenn ihr mal das weniger tut?
Insgesamt würde ich sagen, ja. Mhm. Es gibt aber natürlich auch gewisse Meinungsgruppen, die sehr laut sind und lautstark sind, die aber halt vielleicht in der Nische sind. Und da muss man halt dann immer schauen. Die haben natürlich zum Beispiel für ihre Pferde dann keinen so großen Markt und sind deswegen natürlich so, dass sie immer wieder sagen, sie wollen diese Produkte haben, ja, für einen Shetty Pony etc. Aber am Ende des Tages ist das jetzt halt dann eher ein Produkt, ein Liebhaberprodukt, das man dann macht, auch für die Community, ist jetzt für uns dann kein Margenprodukt in dem Sinne.
Also auch da immer wieder die qualitativen Community-Infos verknüpfen mit eurer Business-Ansicht, euren Erfahrungen, euren Daten, euren Auswertungen etc., dann ist es eigentlich am erfolgreichsten, oder?
Darf auf jeden Fall, sagen? Ja.
Okay, cool. Ja, Retouren habt ihr auch vielleicht auch mal, könnte ich mir vorstellen. Inwiefern verwendet ihr denn eure Infos oder Daten aus der Retourenanalyse für euer Daily Business, für eure Entwicklung?
Also Retouren sind natürlich ein wichtiger Bestandteil im E-Commerce, das ist ganz klar. Wir haben die Retourenquote natürlich tagtäglich im Blick und auch was zurückkommt, in welcher Menge, welche Marken, welche Aktionen funktionieren besser und nicht. Da zeichnen sich dann schon gewisse Trends ab, natürlich von Produkten. Ein teurer Reithelm wird dann vielleicht eher mal zurückgeschickt als ein Stirnband oder sowas. Von der Automatisierung gibt es da aber noch sehr, sehr viel Potenzial. Also man sieht ja auch viele Shops, die dann diese Retouregründe für ein Produkt gleich in die Beschreibung einbauen oder automatisiert zusammenfassen, damit man sagt, ja, ist das jetzt, fällt es eher größer oder kleiner aus? Und das ist dann sicherlich noch ein Punkt, an dem wir zum Beispiel uns noch verbessern können auch.
Okay, ja, das ist ja auch total wichtig, weil, also es ist ja, denke ich mal, ein betriebswirtschaftlich sehr wichtige Kennzahl, wie hoch die Retourenquote ist, kostet ja immer Geld. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine total gute Information für euch, damit ihr wisst, okay, kann ich vielleicht vorher noch was besser kommunizieren an meine Kunden, damit sie vielleicht schon vorher informiert sind, dass es halt vielleicht nicht das passende Produkt für die ist. Oder müsst ihr irgendwas am Produkt vielleicht nochmal anpassen, oder?
Richtig, ja. Also klar, wir haben ja die Eigenmarke, da sind wir natürlich nochmal deutlich sensibler. Also wenn da Reklamationen oder Retouren kommen, dann schauen wir natürlich schon, weil das ist ja entscheidend. Bestellst du das Produkt nach, musst du nochmal Hand anlegen an das Produkt für die nächste Saison. Also da ist es extrem wichtig und entscheidend.
Ja, also ich habe schon gehört, ihr habt echt sehr, sehr viel schon gemacht bei Riderstyle. Ihr habt da ganz, ganz viel Gehirnschmalz reingesteckt und habt tolle Prozesse entwickelt und auch Dashboards. Wenn du jetzt einem frischen Online-Händler oder einem kleinen Online-Shop Tipps und Tricks geben müsstest, auf was sie achten müssen, also auf was sie zuerst achten müssen, wenn sie daran gehen, was würdest du denn dann sagen?
Das Thema, das wir am Anfang angesprochen hatten mit den Nordstar-Metriken, finde ich eigentlich einen guten Punkt, weil oft entsteht ja eine Idee im Unternehmen und dann machst du und es funktioniert und alles ist schön. Ne? Und irgendwann kommst du immer an den Punkt, wo irgendwas nicht funktioniert und dann weißt du vielleicht erstmal nicht, warum. Deswegen gut ist der erste Schritt immer zu definieren, was sind meine Ziele und wie setzen sich die zusammen. Wirklich mal runterclustern, wie ich es vorhin gesagt habe, Bestellungen durch, sind dann, ergeben sich durch Sitzungen und Conversion Rate. Wie entsteht denn eine Conversion Rate auf der Seite oder wie kriegen wir denn Sitzungen? Und das mal so runter zu clustern, das hilft, zu schauen, welche Daten habe ich denn dafür überhaupt? Komme ich irgendwie an die Daten? Das ist ja auch oft schon das Problem. Habe ich diese Daten und stimmen die Daten? Und wenn man das dann schon mal gemacht hat, ich glaube, dann wird alles viel einfacher.
Könnte man auch sagen, okay, ich brauche vielleicht am Anfang manche Tools oder Daten noch nicht, weil Aufwand, Nutzen und so weiter. Und ich nehme jetzt erstmal nur die 3 Tools oder Daten. Oder gibt es da irgendwie, wo du sagst, so, das brauchst du unbedingt, also wenn du jetzt mal ganz operativ reingehst, dieses Tool brauchst du unbedingt, also zum Beispiel Google Analytics oder ein anderes Analytics-Tracking-Tool oder so. Und was erleichtert einem die Arbeit damit total? Zum Beispiel sagst du jetzt ein Dashboard oder so. Ja? Also gibt es da etwas, wo du sagst, das braucht ein neuer Online-Händler am Anfang unbedingt, wenn du jetzt ganz operativ reinschaust?
Klar, die Umsatzzahlen, wirklich aktuell auf Tagesbasis, Bestseller, Retoure-Sachen, das sind die ersten Sachen, die sollte jedes Shop-System haben und die sollte jeder Online-Händler haben. Und dann, um zu sagen, woher kommen denn die Umsätze, ist es natürlich trotzdem gut, ein gutes Tracking auf der Seite zu haben. Idealerweise zum Beispiel in Google Analytics 4 oder ein anderes Tool, das mir dann auch ein bisschen das Feedback gibt, welche Werbemaßnahmen funktionieren und welche nicht.
Jetzt gehen wir zum Thema KI nochmal. Da bist du auch Experte. Wie gehst du denn davon aus, dass KI, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob 2 Jahre vielleicht schon sogar zu weit gefasst ist, sagen wir mal vielleicht nächstes Jahr, inwiefern verändert KI das Einkaufserlebnis, den Einkaufsprozess, euren Einkauf von eurer Seite quasi? Also nicht den Einkauf bei Riderstyle, sondern natürlich der Kunden.
Ja. Das ist dann immer so eine Sache, weil oft bei KI auch gleich Algorithmen gleichgesetzt werden. Ich glaube, das ist, was viele Leute noch nicht so verstehen, oder das ist meine Ansicht zumindest. Es gibt ja schon sehr viele gute Algorithmen. Und wenn man die einsetzt, zum Beispiel für das Nachordern von Produkten, dann hat man eigentlich schon das meiste gewonnen. Mit der KI wird es sicherlich nochmal einen Schub geben, aber ich finde, da muss die Basis stimmen. Ja, dass man sagt, okay, man hat gute Datenpunkte, man hat eine gute Datenqualität, dann überlegt man sich, welche Algorithmen machen dort Sinn und welche Prozesse. Und um das dann zu verfeinern oder zu optimieren, kann dann KI noch eine extreme Hilfe sein. Wobei natürlich jetzt hat sich auch die KI so weit entwickelt, dass sie auch hilft, diese Prozesse zu definieren und sogar zu erstellen. Also ich kann jetzt mittlerweile Google-Skripte machen, dank KI und dank Gemini. Das beschleunigt es dann schon noch mal extrem.
Also damit meinst du jetzt tatsächlich auch die KI, die du quasi als Data Expert bei euch im Unternehmen einsetzt, um die Daten sozusagen zu analysieren, zusammenzubringen und so weiter, oder? Und um die Prozesse zu optimieren.
Zum einen, aber auch ganz normal, also die Tools wie Gemini, ChatGPT, die ja auch für Datenmodelle geeignete Modelle haben, Die nutzen wir natürlich sehr, sehr viel. Die Zukunft wird sein, dass wir sicherlich nochmal so einen gewissen Datenhub haben, wo wir mit der KI kontextuell noch ein bisschen besser auswerten und sprechen können und die dann auch so ein bisschen proaktiv ist und auch Empfehlungen gibt. Und das wird sicherlich dann auch voranbringen. Man muss da trotzdem natürlich mit Bedacht dran gehen. Wie wir es vorhin gesagt haben, immer der Mensch muss mitdenken, ja, und nicht den Kopf ausschalten, dass das dann auch alles stimmt und funktioniert.
Mhm. Jetzt gehe ich mal nochmal einen Schritt vorher. Also ChatGPT-Shopping gibt es ja schon. Es werden so, solche Shopping-Themen werden ja immer mehr in KIs eingebunden. Gut, wir haben es jetzt noch nicht im KI-Modus. Aber zum Beispiel Perplexity in US gibt es da schon Ansätze. Und es wird ja auf jeden Fall kommen. Wie siehst du es da, wenn, sage ich jetzt mal, von dort auch User zu euch kommen zum Shoppen oder vielleicht auch nicht mehr zu euch kommen, sondern direkt dort shoppen? Hast du da schon irgendwie Ideen, vielleicht schon Lösungsansätze oder siehst du irgendwie Herausforderungen, was das angeht?
Ja, es wird sich sicherlich so entwickeln. Also wie du es schon gesagt hast, in ChatGPT gibt es das dann teilweise schon. Da muss man natürlich schauen, auch dass man drin ist und dort auch genannt wird. Das wird sicherlich an Relevanz gewinnen. Auf der anderen Seite wird es, glaube ich, noch wichtiger, die Brand zu stärken, weil eben viel, viel verschwimmt. Ja, wenn du an die Evolution von Amazon denkst, dann ist es ja auch so, dass jeder zu Amazon geht und dort nach Produkten sucht. Oder jeder zweite, haben wir vorhin gesagt, ungefähr. Dann musst du eine gute Brand haben, um eine Wiedererkennung zu haben. Ja? Weil es mischt sich wahnsinnig viel. Ist ja bei den Google-Shopping-Ergebnissen dann teilweise auch so. Da gibt es dann 10 Firmen, die das gleiche Produkt anbieten. Deswegen musst du als Brand auch relevant sein. Und natürlich auf der anderen Seite schon wissen, wie kannst du diese Suchergebnisse beeinflussen. Stichwort SEO natürlich, aber auch in einer gewissen Weise der SEA, dass man in diese Tools reinkommt, dort angezeigt wird. Eventuell, wenn es sich entwickelt, ich sehe das in Deutschland jetzt noch nicht in den nächsten 2-3 Jahren, dass du direkt in ChatGPT-Produkte kaufst, aber zumindest, dass du weitergeleitet wirst auf den Shop. Mhm.
Ja, das sind ja auch so ein paar Spekulationen möglich hinsichtlich, okay, wie wird es denn sein hinsichtlich Paid Advertising in den verschiedenen KI-Systemen? Ist ja auch ein Thema, das gerade so hochkocht, sage ich mal, und wo eigentlich noch keiner wirklich weiß, wie es denn aussieht, wann es kommt und so. Aber dass es kommt, nehmen wir alle an. Ja. Hast du da vielleicht schon eine These oder so?
Ja, ich hatte mir auch verschiedene Podcasts angehört zu dem Thema und ich schaue da immer, wie die Entwicklung ist. Ich glaube, dass das noch ein bisschen dauern wird in Deutschland, wenn es überhaupt so schnell kommt. Also ich denke, dass wir schon noch in einem Bereich sein werden, wo Social Media, wo Brand extrem wichtig ist, wo der Direct Traffic ziemlich wichtig ist. Aber natürlich, wenn wir den großen Player oder die großen Player anschauen, die wollen am Ende des Tages Geld verdienen und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das über Bezahlabos zu machen von ChatGPT, Gemini etc. Aber irgendwo wollen sie auch User reinkriegen und das Spiel ist ja oft so, dass man sagt, erstmal eine große Userbasis reinnehmen und wenn du die dann drinnen hast, dann schaust du, wie du das monetarisieren kannst und dann werden da wahrscheinlich auch Paid Ads kommen bei kostenlosen Varianten. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja, ja. Spannend. wenn du jetzt in einem Satz nochmal so ein Fazit sagen müsstest hinsichtlich Digitalisierung im Reitsport und Daten im Reitsport, wie würdest du nochmal sagen, wohin geht's?
Also, dass Digitalisierung unerlässlich ist, ist, glaube ich, jetzt nicht nur im E-Commerce angekommen, denke auch schon eine Zeit lang, sondern auch im Reitsport. Das bedingt ja nicht, dass weniger Emotionalität drinnen ist. Bernd Voss hat es ja gesagt, der Reitsport ist sehr emotional und es ist wichtig, aber so eine datengetriebene Digitalisierung kann dabei helfen, kundenzentrierter zu sein, den Kunden besser zu verstehen. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren immer wichtiger. Und wer es dann zusammenkriegt, die Daten gut zu erheben, die Daten gut zu nutzen und das mit der Emotionalität und auch den Community-Gedanken zu verbinden, der wird, denke ich, am Markt eine gute Chance haben.
Ja, das glaube ich auch. Jetzt hast du den Bernd Voss genannt. Bernd Voss, für alle, die ihn nicht kennen. Der Bernd ist der Showdirektor der Spoker Horse, die im Februar in Köln stattfindet. Die Spoker Horse ist die weltweit größte B2B-Leitmesse eigentlich im Reitsport. Und jeder, der in Deutschland, aber auch international irgendwie in dem Bereich arbeitet im Reitsport, der muss eigentlich auf diese Messe. Und trifft man den Rider Seal auf der Spoker Horse?
Es sind auf jeden Fall ein paar Kollegen von mir da. Für uns ist es dann natürlich auch schön, dass sich das weiterentwickelt, dass nicht nur das Partnergeschäft dort ist, sondern dass auch das mehr digitalisiert wird. Vor ein paar Jahren kam ja schon das Thema mit den Influencern auf und Influencer-Meetings zum Beispiel.
Die Creator Days.
Die Creator Days, genau.
Die
waren ja sehr erfolgreich und das ist eine schöne Sache, um die auch mit mehr in diese Community reinzubringen. Und deswegen super gut und genau der richtige Ansatz, dass man jetzt halt auch digitale Firmen dorthin bringt, weil ich glaube, der Reitsport ist trotzdem immer noch ein paar Jahre hinterher zu den großen Playern, Elektronikhandel zum Beispiel oder Fashionhandel wie Zalando etc. Das ist ja ganz klar, die haben andere Möglichkeiten, aber dafür gibt es ja dann eben Firmen, die Lösungen anbieten, auch für kleinere Unternehmen. Und wenn die sich da präsentieren, ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um zu zeigen, was alles möglich ist.
Genau, ja, weil wir gestalten mit Voxo das E-Commerce Village auf der Spoker Horse mit. Und wir sind da tatsächlich, sind noch ein paar Plätze frei im E-Commerce Village. Und da bietet sich die Möglichkeit einfach für Online-Marketing-Dienstleister, für Software-Lösungsanbieter, für E-Commerce-Entwickler, für all diese Personen bietet sich dort die Möglichkeit, mit der Reitsportbranche in Kontakt zu kommen, dort Neukunden zu akquirieren auch tatsächlich. Also die Spoker Horse, ich weiß nicht, wie du siehst, aber das ist einfach eine Messe, da werden auch Geschäfte gemacht. Das ist jetzt keine, oh, ich schau mal, sondern da werden Entscheidungen getroffen, da werden Meetings gemacht und da bietet sich tatsächlich auch für Unternehmen im E-Commerce, im Online-Marketing die Möglichkeit, dort eben Kooperationspartner, Neukunden zu finden. Von daher, wer da Interesse hat, schreibt mir einfach. Und ansonsten, ich fand es sehr, sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank für die Insights und Einblicke in das Datenthema bei Rider Steel. Und ja, also ich habe viel gelernt. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, das freut mich.
Ich glaube, Rasso, man darf dich auch kontaktieren auf LinkedIn.
Gerne.
Bist du immer sehr aktiv auch. Und
ich freue mich immer über einen Austausch. Ist immer sehr spannend.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.